Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Und da passiert einiges. Daumen drauf fürs Klima, heißt es am verkaufsoffenen Sonntag am 10.10. Für jeden hinterlassenen Fingerabdruck spendet das Mercado 3 Euro an Citizens Forest. Dazu freuen sich die Shops und Gastrobetriebe des Mercado auf viele Besucherinnen und Unterstützer der Aktion. Mehr Infos auf mercado.hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Till Steffen von Die Grünen und der ist nun für Eimsbüttel, beziehungsweise natürlich auch für Hamburg im Bundestag. Ahoi Till!
Ja, guten Morgen. Hallo Lars.
Lieber Till, als Neuling hast du die erste Woche in Berlin hinter dir. An was hat dich das mehr erinnert? An dein erstes Date oder an die Einschulung?
Mehr an die Einschulung. Also man kommt da an und wird dann freundlich in Empfang genommen. Dann wird dann gesagt, so, jetzt geht ihr mal alle hier rüber und da kriegt ihr alle Namensschilder und dann geht ihr jetzt mal darüber. Und also wie es jetzt auch aktuell in der Schule ist, wird dann schnell nochmal ein Test gemacht. Und also deswegen war es ein bisschen wie Einschulung. Und dann lernt man sich kennen und fragt, wer bist denn du? Also viele kenne ich natürlich, aber es gibt auch viele, die für mich neue Gesichter sind und dann sehr spannend, mit denen dann in Kontakt zu kommen und so zu hören, was die bisher so gemacht haben.
So, hat man sich denn jetzt erstmal mit den Grünen getroffen sozusagen oder tummelst du dich dann da auch mit anderen Parteien schon mal?
Und ja, im Moment ist das tatsächlich total strikt getrennt. Ich hatte gedacht, bei der Ausgabe der Krypto-Notebooks, die wir bekommen haben, also die sind so sicher, dass man da als User gar nichts machen darf, da würde sich das mischen, aber nein, es ist dann ein ganzer Saal voller neuer Grüner, die dann da sitzen und die Notebooks ausgehändigt kriegen, also auch da noch streng nach Fraktionen getrennt, also richtige Zusammenkünfte mit allen gibt es erst bei der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober.
Und kriegt man denn vorher irgendwelche so Onboarding-Videos, wie man das zu Neudeutsch ja sagt, oder wie man sich zu verhalten hat, was man alles darf und nicht darf? Ich glaube, man darf keine Selfies im Bundestag machen oder überhaupt so Fotos oder was ist verboten und was ist erlaubt?
Ja, also diese Hinweise bitte nicht im Plenarsaal fotografieren. Also wir hatten unsere erste Fraktionssitzung im Plenarsaal, weil mit Corona-Abständen gibt es keine anderen Säle, die sich eignen. Deswegen findet das dort statt. Und dieser Hinweis kam dann, nachdem die ersten Selfies tatsächlich online waren. Und dann haben das alle auch sein gelassen. Also man darf nicht essen, man darf nicht trinken, man darf keine Fotos machen im Plenarsaal. Es gab auch ansonsten so Einführungsveranstaltungen von unserer Fraktionsgeschäftsführung. Man solle doch ein bisschen im Kopf haben, wenn man vor die Tür tritt, dann könne es sein, dass man dort auch irgendwie vielleicht auch mal fotografiert wird und solle vielleicht überlegen, wie man aussieht, wenn man aus dem Haus geht.
Das heißt, es gibt nochmal so ein Makeover. Draußen steht dann so ein Herr mit so einem Puderkasten und geht nochmal in Klamotten.
Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht so weit. Ich meine, es ist ja tatsächlich so, dass das sind ja wirklich ganz viele Abgeordnete und man führt ja auch ein normales Leben in Berlin. Und man soll eben nur ein bisschen im Auge behalten, wenn man sich da tummelt, dann kann es natürlich auch sein, dass da irgendwo so eine Listen sind, die das dann mitkriegen und so weiter. Das ist halt schon ein anderes, eine andere Dichte, als man das jetzt in Hamburg oder so hat.
Jetzt bleibst du ja in Eimsbüttel wohnen und bleibst am Wahlkreis natürlich erhalten. Trotzdem ist das ja eigentlich auch ein Umzug. Also du musst ja wahrscheinlich auch eine Wohnung haben. Machst du da jetzt eine WG oder hast du so eine Einraumwohnung oder...
Ja, ich habe eine richtig schöne Einraumwohnung, 30 Quadratmeter und das ging auch alles in einen kleinen Lieferwagen. Es war eigentlich im Wesentlichen ein Schreibtisch und ein Bett und was man sonst so in die Schränke stellt. Aber tatsächlich eben eine Möglichkeit, dort zu übernachten und dort zu sein. Aber der Hauptwohnsitz bleibt natürlich in Eimsbüttel. Hier ist ja auch die Familie weiterhin. Also werde ich schön viel hin und her fahren.
Hast du denn vorher schon mal so nach einer Wohnung geluschert oder aus Aberglaube und gewissen Unsicherheitsgründen das nicht gemacht? Und tatsächlich erst am Wahlsonntag um 23 Uhr auf den üblichen Wohnportalen mal geschaut.
Nee, ich hatte tatsächlich da vorher schon klar machen können, tatsächlich über einen Freund von mir. Und da hat sich das ergeben und da habe ich gesagt, ja, also gerne. Und ich gucke mir das an und dann habe ich das schon mal vorher klar gemacht.
Wie teilt man das denn auf? Also klar, du beschreibst das ja, das wird dann eher eine praktische Wohnung, aber trotzdem, nimmt man dann auch mal so Lieblingssachen mit oder ein Bild, was an die Wand kommt, was man dann aus der Wohnung mitnimmt? Oder wie hast du dich da jetzt bisher entschieden? Oder gehst du einfach zu den üblichen Wohneinrichtern und kleisterst dir da vielleicht noch ein Poster an die Wand von Annalena Baerbock oder so?
Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, welches Poster von Annalena ich nehme. Nein, also tatsächlich, ich habe erstmal da weiße Wände gelassen und lasse das ein bisschen auf mich wirken, was ich dann da haben will. Ich habe es erstmal sehr reduziert gemacht, aber ganz wichtig ist natürlich, ich habe mir jetzt gestern ein Fahrrad besorgt in Berlin, damit ich da auch in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs sein kann. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um da anzukommen.
Ist es schwieriger, ein Fahrrad zu bekommen oder eine Wohnung? Ich habe mir neulich tatsächlich ein E-Bike gekauft und es war weitaus schwieriger, als ich gedacht hätte, weil alle nur mit dem Kopf geschüttelt haben, weil Fahrräder offensichtlich ausverkauft sind. Wie ist da gerade der Berlin-Markt oder hast du es gekauft?
Nee, ich habe es gemietet.
Ah, okay, diese Leasing-Fahrräder sozusagen.
Ja, genau. Weil tatsächlich, wenn da irgendwie da Reparaturservice dabei ist, das passt dann am ehesten, dass ich nicht irgendwie noch lange mit einer Werkstatt, mit Terminen und so weiter, das kriege ich dann nicht hin.
Und deine Wohnung ist dann praktisch am Bundestag oder hast du dir was genommen, was vielleicht auch ein bisschen Abstand hat und wo du möglicherweise nochmal eine andere Idee und Inspiration bekommst oder nah am Hauptbahnhof kann ja auch eine Idee sein.
Ja, ja.
Wobei das ist der Unterschied ist gar nicht groß, ne? Weil der Hauptbahnhof ist zumindest nah am
Der Hauptbahnhof ist ganz nah an den Parlamentsgebäuden, da kann man wirklich gut rüberlaufen und ich habe es von meiner Wohnung 10 Minuten mit dem Fahrrad zum Bundestag.
Ach, das ist ja herrlich. Also du bist jetzt einmal rübergefahren, hast jetzt den ganzen Schwung mit und sitzt jetzt wieder in Hamburg und jetzt wartest du, dass die Granden sich da richtig austauschen. Wie ist das denn jetzt so für dich? Sitzt du dann auch irgendwie vorm Ticker und guckst, was so los ist? Oder?
Also wir haben ja ganz viele interne Beratungen, also jedes Mal wenn es Beratungsrunden gibt, dann gibt es eigentlich irgendwie auch eine Rückspiegelung in die Fraktion. Gestern hatten wir zum Beispiel anderthalb Stunden Fraktionssitzung, dann per Zoom, letzte Woche zweimal live. Und da gibt es dann schon ganz viel Austausch. Und daneben gibt es halt Vorbereitungsgruppen, die jetzt halt für die eigentlichen Koalitionsgespräche nochmal ganz konkret unsere Punkte festzurren, wo man dann reinschreibt, oh, ich habe gelesen, bei der FDP steht das und das drin, das darf man auf keinen Fall machen und die SPD hat das irgendwie nur so allgemein, da muss man sie festnageln. Also das machen wir jetzt gerade und da finden jetzt auch regelmäßig Treffen statt. Manche in Berlin, manche dann per Zoom und das füllt jetzt doch schon ganz in den Tag.
Und als ehemaliger Justizsenator wirst du wahrscheinlich die ganzen Rechtsgeschichten von SPD und FDP prüfen. Wie viele Seiten sind denn das dann in dem Bereich, in so einem Parteiprogramm?
Ja, also in dem Parteiprogramm ist ja typischerweise so, dass Justiz doch eher etwas lieblos beschrieben wird. Deswegen muss man meistens ein bisschen genauer gucken, welche Positionen haben die dann auch vertreten. Also man guckt sich nicht nur die Programme an, sondern tatsächlich, also wenn man es jetzt mit der SPD zu tun hat, dann hat man ja auch ständig Auseinandersetzungen im Parlament gehabt und weiß dann auch, wo deren Punkte sind, was sie dann, wenn man ins Detail geht, vielleicht dann doch anders sehen als wir. Und gleichzeitig gibt es mit der FDP ja in der Tat einige gemeinsame Initiativen in den letzten Jahren, wo man auch sagt, da könnte was gehen, sodass man da vielleicht sogar auch relativ zügig zu ersten Schritten kommt.
Es wird ja immer wieder geschrieben, dass Scholz ein knallharter Verhandler ist, der euch Grünen auch immer wieder in die Knie gezwungen hat in den Koalitionsgesprächen und auch sonst in Verhandlungen. Seid ihr als Hamburger da ganz besonders gefragt, die da auch genau solche Erfahrungen weitergeben und vielleicht Tricks und Kniffe von Scholz verraten? Und welche sind das? Also von der Bundeskanzlerin ist ja bekannt, dass sie solche Sitzungen immer sehr gerne bis in die Nacht treibt, um dann alle quasi einzulullen und einzuschläfern, damit sie irgendwann völlig übermüdet Recht geben. Wie ist das bei Scholz?
Also, er ist erstmal einfach ein sehr geübter Verhandler und deswegen muss man dann natürlich auch sich auf die ganzen üblichen Sachen einlassen und sich auch entsprechend vorbereiten. Aber am Ende ist er natürlich jemand, der einfach guckt, wie weit er mit seinen wie weit er kommt mit seinen Methoden. Und dann muss man natürlich entsprechend Kontra geben. Darauf sind auch alle vorbereitet. Also wird in der Tat sehr sorgfältig auch drauf gehört, auf unsere Erzählungen. Und man darf sich eben von Scholz auch nicht veräppeln lassen. Also uns hat er mal versprochen, also als Entgegenkommen wird es Car2Go ab 2020 nur noch mit E-Smarts geben in Hamburg. Und das wäre doch ein großer Schritt. Und dann haben wir nachher herausgefunden, dass Smart sowieso nur noch E-Smart seit 2020 verkauft. Also dass solche Sachen, auf sowas muss man natürlich gefasst sein, dass man da nicht sich bedöppeln lässt an der Stelle.
So, jetzt hast du die Wohnung und jetzt hast du schon mal so die erste Orientierung im Bundestag.
Wohnung und Fahrrad.
Wie ist das denn jetzt mit dem Büro? Aydan Özus hat mir die Tage erzählt, dass sie ihr erstes Büro mit Olaf Scholz geteilt hat. Ziehst du jetzt zu Jürgen Trittin oder Robert Habeck oder wo schlüpfst du jetzt erstmal unter?
Also ich habe Asyl bekommen bei Phyllis Polat, die ja unsere Nummer 1 in Niedersachsen war für den Bundestag. Und die Abgeordneten haben üblicherweise 3 Räume und sie wird mir da jetzt einen abgeben aufs Erste und dann wird ein bisschen gerutscht und dann kriege ich auch einen eigenen. Und ein paar Monaten, wenn wir dann wissen, wer sitzt in welchem Ausschuss und wer ist dann auch Team mit wem, die sollen möglichst zusammensitzen, dann gibt es dann, weiß ich nicht, Januar, Februar oder so das richtige Büro. Vielleicht wird es auch März, das weiß man nicht. Also das wird jetzt alles passieren. Ich werde wahrscheinlich, also ich habe jetzt die Auswahlgespräche für mein Team jetzt abgeschlossen und die werden alle November anfangen. Es wird ein bisschen dränglich, wenn die alle in einem Büro arbeiten. Also ein Teil wird zeitweilig Homeoffice machen müssen.
Jetzt ist es ja nicht nur so, dass weitaus mehr Bundestagsabgeordnete jetzt im Bundestag sitzen, sondern einfach auch viel mehr Grünen-Abgeordnete. Auch ich als Unternehmer habe ja immer Schwierigkeiten, Nachwuchs und Mitarbeiterinnen zu finden, Qualifizierte. Wie macht man das denn in diesem Bereich? Gibt es da so einen Schwarzmarkt an Büroleitern, wo die gehandelt werden oder musst du auch auf die üblichen Webseiten gehen?
Also Büroleiter ist ein Mitarbeiter, den ich schon sehr lange kenne, der die Justizbehörde in der Landesvertretung bislang vertreten hat und der das eben auch schon gemacht hat, als ich Justizsenator war, also der da sehr gut orientiert ist. Dann habe ich einen Mitarbeiter, der bislang hier in Hamburg für mich gearbeitet hat und dann kommen noch 2 dazu und da ist es dann in
das
so
einer... Das müssen dann aber Frauen sein, oder?
Das sind dann 2 Frauen, 2 Männer, 2 Männer, genau, alles klar, gut aufgepasst. Und tatsächlich ist in solchen Situationen ganz schlau, auch mal zu schauen, ob nicht jemand aus einer anderen Fraktion vielleicht wechseln mag, wo jetzt ein paar Leute über sind. Das kann durchaus auch interessant sein. Und da bin ich auch tatsächlich auch in anderen Gefilden ein bisschen am Gucken, erfahrene Leute abzugreifen.
Hast du deine Bahncard 100 denn schon?
Das ist ja immer das, was ich bei Politikern immer ganz toll fand.
Was bedeutet, wo ist der Unterschied? Ich dachte, ihr würdet alle eine Bahncard 100 kriegen können.
Na, man darf quer durch die Republik U-Bahn fahren. Man darf damit nicht U-Bahn und Bus fahren. Das ist ganz wichtig.
Okay.
Wichtiger Unterschied.
Nein, aber du kannst jetzt eigentlich Tag und Nacht tatsächlich in dem Berliner Zug hin und her rauschen. Aber dauert jetzt eine Stunde länger, ne? Nutzt du die Stunde länger denn? Oder was hast du vor? So oft bist du ja noch nicht gefahren, bist ja jetzt einmal schon.
Also es ist meistens die Gelegenheit, um mal den großen E-Mail-Bestand mal zu reduzieren. Das ist immer ganz gut. Meistens hat man ja sogar WLAN bei der Deutschen Bahn, aber gestern war ich nach Hause gekommen, da war wieder sehr viel Leute, die sich vor den Zug geschmissen haben und das war alles wieder sehr durcheinander. Also man verbringt auch sehr viel Zeit im Zug und an Bahnhöfen und so weiter.
Dann kommen wir zu was Schönerem als Zugfahren. Das ist nämlich unsere Top 3. Wir sind am Ende unseres Gesprächs und da gibst du uns allen nochmal einen Tipp, wo man denn feiner essen gehen kann in Eimsbüttel. Ich bin ja neu Eimsbütteler, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt hier in diesem Gespräch und mir wird auch immer wieder gesagt, also so richtig geile Restaurants gibt es nicht. Du könntest das jetzt dem widersprechen und sagst mir, verrät's mir deinen Platz 3.
Platz 3? Wie, was? Ach so, ich muss von unten nach oben zählen. Ja. Also, das ist aber schwer. Ich habe eigentlich 3 Platz 1, ehrlich gesagt.
Ja, dann mach mal nach Alphabet oder was auch immer. Oder wir gewichten das dann.
Na, genau. Also, das eine wäre Samos hier in der Osterstraße.
Oh ja.
Das, also mega nette Leute und man kann da sehr schön auf der Osterstraße draußen sitzen. Also da ist das Leben auf der Straße, so wie Grünen das immer wollen, dass die Straße viel mehr ist als Autofahren. Ja. Das wäre das eine. Dann das andere, auch ein Grieche, Parea.
Wo ist der denn?
Lurupa-Weg, Ecke Sartoriusstraße. Das ist sehr feine griechische Küche. Also, okay. Und auch sehr nette Leute. Also da ernährt man sich hauptsächlich von Vorspeisen, aber es ist eine tolle Küche. Mhm. Also sehr schön. Und meine dritte Empfehlung, das ist Hemann. Da gibt es deutsche Tapas. Eppendorfer Weg, Ecke Mannsteinstraße.
Da bin ich tatsächlich jetzt schon 2-3 Mal gewesen und das ist wirklich ausgesprochen lecker. Also ich muss mich immer gewöhnen, dass ich von den Portionen was abgebe meinem Gegenüber. Ja. Aber nee, also das ist wirklich ganz feine Küche, kann ich auch sehr empfehlen. Ich hätte noch so 2-3 weitere Empfehlungen, aber ich werde jetzt nicht gefragt und deine Fragestunde ist jetzt vorbei. Till, ich freue mich. Vielleicht sprechen wir so nach deinen ersten 100 Tagen mal und was du denn da so gerissen hast, in welchem Ausschuss du gelandet bist und unter welchem Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin du dann wirkst. In diesem alles Sinne, klar. Alles Gute. Gut. Ahoi.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.